Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber sitzt heute Dirk Schrage. Der, die eine oder andere, kennt Herrn Schrage vielleicht schon von unserem Instagram-Stories oder YouTube-Shorts. Da erzählt er nämlich wöchentlich immer kurz was zum Arbeiten in der Pflege bei uns im Haus. Aber wieso genau er das macht, erzählt er uns heute mal genauer. Herr Schrage, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und freue mich, dass Sie den Zuhörern erzählen wollen, was Sie hier so den ganzen Tag machen. Also stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer Sie sind und was Ihr Job hier ist.
Ja, hallo. Schön, jetzt auch hier zu sein. Mein Name ist Dirk Schrage, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, knapp sechs Jahre alt. Kommt drauf an, ob man ihn fragt oder mich fragt. Und ich bin Pflegedienstleitung, respektive Pflegedirektor hier im St. Bernhard Hospital.
Und wie ist dazu gekommen, dass Sie Pflegedienstleiter geworden sind? Also wie kommt man dahin?
Puh, das ist schon eine lange Geschichte. 39 Jahre bin ich alt, also haben wir da 20 Jahre Geschichte, die ich erzählen müsste.
Ja, dann fangen wir doch erstmal an mit Ihrem Berufsstart. Wie sind Sie nach dem Schulabschluss gestartet?
Gut, nach der Schule damals musste man zum Bund oder alternativ, wenn man keine Lust drauf hatte. Ich bin da ja eigentlich ehrlich und sage, wie es ist. Ich hatte keinen Bock, mich herumschubsen zu lassen und habe den Wehrdienst verweigert, habe dann Zivildienst gemacht. Mhm. Und dann sucht man sich ja eine Aufgabe, die einem liegt oder die einem eben nicht liegt. Und damals, ich war 17 Jahre alt, man sucht sich was, wo man chillen kann. Mhm. Ich muss auch vorsichtig sein, ich habe das schon mal in meinen YouTube-Shorts gesagt und durchaus negative Kritik bekommen, dass man sowas ja nicht sagen sollte. Aber warum soll ich das nicht sagen, wenn es so war? Mhm. Ich habe mir dann eine Zivildienststelle gesucht, Fahrdienst oder sowas oder Technik, also wo man es ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Das gab es nicht mehr, ich war spät dran. Und musste dann in die Pflege, beziehungsweise ich habe mich im Krankenhaus beworben und da war dann nur noch Pflege offen und habe dann meinen Zivildienst eben 10 Monate damals in der Pflege auf einer peripheren Station gemacht und war dann im Prinzip 9 Monate lang immer 12 Tage arbeiten, 2 Tage frei, direkte Pflege. Da war nichts mit Chillen, also das war ordentliche Arbeit und das hat mir dann aber so gut gefallen und das passte irgendwie so gut zu mir, dass ich mich dann für die Ausbildung beworben habe. Und ich bin dann bei dem Ausbildungsträger geblieben und habe dann 03 bis 06 meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht.
Also was hat Ihnen denn dann an der Pflege gefallen? Also warum sind Sie da geblieben?
Vorher wollte ich eigentlich in die IT und das ist ja was ganz anderes, also sehr technisch, das liegt mir auch durchaus, aber ich habe halt da gemerkt, dass mir auch das Zwischenmenschliche liegt und halt mit den Patienten und am Patienten arbeiten, also mit Menschen, das also lag mir damals, liegt mir auch heute noch und die Arbeit hat halt Spaß gemacht. Natürlich im Team war es auch gut, dann hofft man, dass das auch so bleibt, wobei Ausbildung nochmal was ganz anderes ist und ich habe auch nicht in dem Krankenhaus dann gelernt, sondern in Nachbarkrankenhäusern, aber das war schon gut und ich bin dann dabei geblieben.
Achso, okay. Also man kann es jetzt nicht auf die Bequemlichkeit schieben, dass Sie dann die Ausbildung begonnen haben, weil die Stelle gab es jetzt schon, sondern Sie mussten dann auch noch das Krankenhaus wechseln.
Ja, ja, also ich musste mich richtig bewerben, ne? Wie sich das gehört, war nicht einfach so mit unterschreiben und also man hat es auch dann nach der Ausbildung gemerkt, ich habe da keinen unbefristeten Vertrag bekommen oder sowas. Sowas gab es damals nicht. Also der Fachkräftemangel war noch nicht so da, wie er heute ist.
Ah, okay.
Also ich bin dann in die Ausbildung bei dem Träger, aber ich wurde nicht in meinem Krankenhaus in Anführungszeichen eingesetzt, weil die noch nicht so weit waren in der Kooperation und ich war dann in anderen Krankenhäusern die 3 Jahre.
Mhm. Und dann nach der Ausbildung nannte man Sie ja dann auch Gesundheits- und Krankenpfleger?
Genau, das war damals der erste Durchgang Gesundheits- und Krankenpflege. Da kam 03 das neue Krankenpflegegesetz raus und wir waren so der Testballon, sag ich mal, nach neuem Ausbildungsgesetz. Aber man muss ehrlich sein, so viel hat sich auch nicht geändert. Man hat das anders aufgebaut. Die Inhalte waren trotzdem noch ziemlich ähnlich wie vorher.
Okay, und dann danach, wie ging es dann weiter für Sie?
Ich wollte damals dann nach der Ausbildung wieder in das Haus, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe. Habe dort nichts bekommen, es gab keine freien Stellen. Heute undenkbar, es gibt überall freie Stellen und man kann sich nahezu aussuchen, gab es damals nicht. Und ich musste dann in Anführungszeichen ins Nachbarkrankenhaus erst, habe auch nur eine Befristung bekommen und bin dann da auf eine Station, habe aber schon nebenher den Antrag laufen lassen, sobald es geht, Versetzung wieder in mein Haus von damals vor der Ausbildung. Das hat dann 1,5 Jahre gedauert oder sowas und dann konnte ich in das Haus wechseln, noch nicht auf meine Wunschstation, aber in das Haus. Also ich habe 2, 3 Stationswechsel noch gehabt, bis ich dann da war, wo ich hin wollte erstmal. Das war dann eine internistische Station, eine große Station mit 41 Betten. haben später noch einen kleinen Aufnahmebereich bekommen. Und da war ich dann die meiste Zeit als Gesundheits- und Krankenpfleger, eben bevor ich mich in eine Leitungsposition bewegt habe, sage ich mal.
Okay, also da haben Sie dann nicht großartig noch den Bereich gewechselt, also Fachdisziplin quasi?
Ich hatte bis dahin dann schon verschiedene innere und verschiedene Chirurgien durch, auch gemischte chirurgische Stationen und also außer HNO, Augen oder solche Späße habe ich da alles mal mehrere Monate gesehen, eben weil ich mehrfach wechseln musste, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte.
Ja.
War dann eben auf der großen Inneren mit kardiologischen Schwerpunkt und später Aufnahmestation. Und da war es dann so, dass die Stationsleitung damals die Stelle als Pflegedienstleitung angeboten bekommen hat.
Mhm.
Und dann eben logischerweise die Stationsleitung offen wurde. Und dann habe ich direkt die Hand gehoben und habe gesagt, Sie wissen ja, wer das hier machen sollte. So, und dann hat meine Leitung gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen.
Mhm.
Bewirb dich mal beim Pflegedirektor und dann gucken wir mal weiter.
Und das hat geklappt?
Ja, das hat geklappt. Ich habe dann total schnell, also als ich das gehört habe, waren wir unterwegs shoppen. Und ich habe dann abends noch die Bewerbung geschrieben. Und ich habe ein Jahr später gehört, der hat der Pflegedirektor mal rumgezeigt, weil das so eine tolle Bewerbung war hier. So einer hat sich hier beworben. Habe mich dann da beworben, hatte ein Gespräch und gut, habe mich dann anscheinend gut verkauft, warum ich das machen will. Und dann hat das auch geklappt. Es hat dann alles noch ein bisschen gedauert.
Mhm.
Ich war dann in Anführungszeichen erstmal stellvertretende Stationsleitung, das gab es da nicht, aber man wusste ja, ich bin da Stationsleitung. Die Stationsleitung war noch nicht weg und dann konnte ich so ein bisschen rangeführt werden.
Ah ja, und dafür haben Sie dann auch noch eine Fortbildung gemacht, so wie jetzt einige ja auch dieses Leitungsaufgaben in der Pflege?
Ja, genau. Das habe ich damals genau so gemacht. Mhm. Also wir hatten einen Kooperationspartner vom Haus her, 40 Kilometer in einer anderen Stadt, wo es eben diese Fachkraft für Leitungsaufgaben, hieß damals noch ein bisschen anders, Führungskraft im mittleren Management im Gesundheitswesen, habe ich da gemacht.
Mhm.
Heute hätte ich das so nicht gemacht und bei mir mit den Führungskräften mache ich das auch nicht so, aber kommen wir vielleicht später noch zu.
Okay.
Aber habe dann eben die Weiterbildung nebenher gemacht. Das war auch ganz gut, hat auch Spaß gemacht und man bekommt dann eben das Werkzeug an der Hand, um es dann auch umzusetzen. Ja.
Mhm. Und dann, wie war es denn dann, vom Kollegen zum Vorgesetzten zu werden?
Ja, spannend, aber gar nicht negativ, wie man vielleicht denken will. Also im Haus war ich ja vorher erstmal Zivi, ne?
Mhm.
Ja, dann in der Ausbildung war ich ja kaum da, nur auf der Gün einmal.
Mhm.
Und dann war ich eben Gesundheits- und Krankenpfleger und dann Stationsleitung. Mein Team hat das super mitgetragen. Also man muss auch dazu sagen, es wollte da keiner machen. Also es ist nicht so, als hätte ich mich gegen vier andere aus dem Team durchsetzen müssen. Mhm. Einer hat zwar überlegt und hat dann aber gehört, dass ich mich bewerbe, hat dann zurückgezogen, wollte nicht mehr. Und die anderen hatten schlicht keine Lust drauf.
Mhm.
Und von daher war das okay. Und ich hatte auch so ein vernünftiges Standing im Team. Und das hat insgesamt gepasst, ja.
Und nach der Stationsleitung sind Sie dann Pflegedienstleiter geworden? Oder wie war dann der Weg?
Ja, auch ein längerer Weg. Also, er war ja ein kleiner Krankenhausverbund von drei Krankenhäusern, waren wir gerade ja schon mal, deswegen auch die Ausbildung in verschiedenen Häusern. Und das kleinste Haus hatte nur drei Stationen und 80 Betten und wurde dann wegrationalisiert. Also das ließ sich nicht in schwarzen Zahlen fahren und musste geschlossen werden. Und wie das dann so ist, dann wird ein Sozialplan erstellt. Und da ich als jüngste Führungskraft in den drei Häusern war, also die einzige Stationsleitung in dem Alter oder sowas, dann bin ich schon automatisch unter die Linie gerutscht. Ich hatte keine Kinder, keine Behinderung, keine familiären Zwänge oder sowas, die einem da noch helfen in so einem Sozialplan. Und damit musste ich gehen.
Mhm.
Wie gesagt, es gab keine freien Stellen oder sowas. Es ist nicht so, als hätte man eine Stationsleitung einfach woanders hinsetzen können. Und dann habe ich mich eben umgeguckt, wo ich mich, wenn ich schon gehen muss, irgendwie verbessern kann. Und dann hatte ich zwei Stellen gefunden, einmal 300 Kilometer nach unten, südlich, für eine Bereichsleitungsstelle und einmal 300 Kilometer nördlich für eine Bereichsleitungsstelle. Das waren dann also internistische Stationen und noch so ein paar Randbereiche, also übergeordnete meiner Stationsleitung, ein bisschen größeren Haus.
Mhm.
Und ich bin dann in den Norden gegangen, weil die damalige Pflegedirektorin, die hat gesagt, wenn Sie das hier machen wollen, dann müssen Sie aber noch studieren. So, und studieren hatte ich Lust drauf und dann bin ich da hochgegangen.
Mhm.
Ja, zwei Monate später wollten die mich unbedingt da unten behalten. Eine andere Stationsleitung hat gesagt, sie hat keine Lust mehr, Stationsleitung zu sein. Dann wollten sie mich zurückholen, aber dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich es auch durch. So.
Und dann haben Sie studiert?
Ja, langsam. Dann bin ich erstmal da hochgegangen.
Ach so.
Ja, bin ich nach Bremerhaven in ein Krankenhaus so. Gegangen, also da hochgezogen. Ne? Mhm. Meine damalige Freundin ist erstmal unten geblieben, ist dann später nachgezogen. Ja, habe dann da als Bereichsleitung gearbeitet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt dann tatsächlich ein berufsbegleitendes Studium angefangen. Ja.
Mhm. Zu?
Was? Im Pflegemanagement. Also ein Bachelorstudiengang Pflegemanagement. Damals in Osnabrück gemacht, da geht das berufsbegleitend, hat man 2x2 Wochen Präsenz im Semester und das kriegt man ganz gut mit der Praxis vereinbart.
Okay, und das dann, während sie auch die ganze Zeit Bereitschaft war, dann auch fertig gemacht?
Genau.
Und danach dann Pflegedienst bei uns oder kam auch was zwischen?
Nee, kommt drauf an, wie detailliert ich werden soll. Also ich bin noch während des Studiums, habe ich eine Anführungszeichen Auszeit genommen. Ich bin aus familiären Gründen in den Betrieb meines Vaters gewechselt für ein Jahr und habe da unterstützt. Und habe mir dann wieder was Neues suchen wollen und habe dann bei dem ersten Vorstellungsgespräch, was ich hatte, eine damalige Kollegin aus dem Haus getroffen, die das dann der Pflegedirektorin gesagt hat, dass ich wieder suche und die hat mich dann wieder da hochgeholt. So, dann war ich wieder in Bremerhaven.
Also wieder in Bremerhaven.
Genau, die hatten dann auch einen Trägerwechsel hinter sich. Das war dann ein privater Träger und die hatten das alles ein bisschen umstrukturiert. Und dort bin ich dann Abteilungsleitung Pflege geworden, also ein bisschen größer und ein bisschen anders aufgebaut.
Okay.
Weil die dann auch 3 Krankenhäuser zusammen waren und das anders strukturiert haben. So, und das ist jetzt der letzte Punkt, bevor ich Pflegedienstleitung geworden bin. Dort war ich dann noch mal ein Jahr und dann habe ich aber aus innerem Antrieb mich nach einer anderen Stelle umgeguckt, weil mir das beim Träger nicht so gepasst hat. Also sollte man jetzt mehr auch nicht zu sagen. Mhm. Und da war eben die Stelle hier im St. Bernhard Hospital ausgeschrieben, der Pflegedienstleitung im Direktorium, also im Prinzip eine Pflegedirektorenstelle als Pflegedienstleitung benannt. Und daraufhin habe ich mich dann beworben und habe dann 2016 eben hierhin gewechselt und bin jetzt quasi seit diesen 6 Jahren hier als Pflegedienstleitung.
Ja. Und da haben Sie dann, das Studium haben Sie ja dann schon fertig gehabt, oder?
Als Sie angefangen haben? Genau. Das habe ich während der Auszeit oder als ich da im anderen Betrieb war, habe ich das zu Ende gemacht.
Ja.
Irgendwann dazwischen. Auch 2016.
Achso,
ja, aber davor. Aber vorher, halt. Genau.
Mhm. Okay. War das eine Voraussetzung für so eine Pflegedienstleitungsstelle, dass man das absolviert hat?
Das ist grundsätzlich keine Voraussetzung. Also es gibt im Krankenhaus überhaupt keine Voraussetzung. Sie können hier den letzten HiOPA hinsetzen und sagen, du bist jetzt Pflegedienstleiter. Da ist es höchstens der Anspruch der Krankenhausführung, des Geschäftsführers, wen man da hinsetzt.
Ja.
Ich weiß, dass ich damals der einzige Bewerber im Studium war und deshalb auch ganz gute Chancen hatte.
Ja.
Und es war Voraussetzung hier und sollte es auch sein und ist es heute auch üblicherweise. Aber es ist keine rechtliche Voraussetzung, so wie es tatsächlich im SGB-11-Bereich im Altenheim oder in ambulanten Pflege ist oder sowas.
Ach so, okay. Gut, ja, dann sind wir endlich bei Ihrer Pflegedienstleiterstelle. Das ist auch die, für die ich mich hier heute interessiere oder wir uns als Hörer.
Ich dachte, die Zeit wäre schon um.
Ja, nee, geht jetzt erst richtig los. Jetzt mal... erzählen Sie doch mal, was da so Ihre Aufgaben sind. Ist es jetzt nun endlich die Stelle, wo Sie chillen können oder müssen Sie da auch noch ein bisschen was tun?
Ja, total. Ich sitze jetzt schließlich auch schon 10 Minuten hier, trinke den Kaffee, den Sie mir gekocht haben. Perfektes Leben. nee, mit chillen ist nicht. Also mit 100% Stellenanteil kommt man auch nicht ganz hin. Die Stellen grundsätzlich wandeln sich heute auch. Also auch sowohl meine als auch grundsätzlich. Das wird Controlling-lastiger und naja, vielleicht so ganz detailliert will ich es nicht machen, aber Pflege ist nur ein ganz kleiner Anteil. Ne? Also Pflegeaktive am Bett ist sowieso nicht mehr an dem, da hätte ich auch gar keine Zeit für, dann müsste ich eine Pflegedienstleitung suchen, die meinen Job macht. Das höre ich schon mal öfter, dass dann, also hier ist eng, kommen Sie mal mitarbeiten, Wochenende können Sie bei uns arbeiten und sowas. Wenn mir das einer sagt, wo arbeiten würde, dann würde ich halt nur noch wo arbeiten, weil es überall eng ist. Da komme ich dann leider in Anführungszeichen auch nicht mehr zu. Ansonsten unterstütze ich bei der Pflege nur noch beratend oder sowas, ne, bei Problemfällen oder irgendwie was, wenn die Fachkräfte vor Ort irgendwie tatsächlich nicht mehr weiter wissen und man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen recherchieren oder noch mal jemanden anrufen, der da mehr weiß oder in diese Richtung. Ansonsten hat man mit Patienten eigentlich nur noch Kontakt, wenn diese sich beschweren, das muss man schon so sagen. Also man trifft sie auf dem Flur und spricht mal mit einem Patienten. Ansonsten nur noch über Belegungssteuerung oder sowas.
Mhm. Wie kann man sich dann Ihren Alltag so vorstellen? Sind Sie dann hauptsächlich im Büro? Was machen Sie da?
Genau, hauptsächlich im Büro, also der größte Anteil ist alles, was mit Personal zu tun hat. Mhm. Also man hört oft, das ist ähnlich wie Personalleitung oder sowas inzwischen. Ne? Also wenn angefangen mit der Akquise, die wir beide ja auch vielleicht zusammen machen, da ist die großteils übernehmen über die Personalauswahl, über den vom Einstellungsprozess tatsächlich auch bis zum Freisetzungsprozess, wie es offiziell heißt. Also
in diese Richtung. Bis auf Station ist quasi. Mhm.
Ja, genau. Personalverteilung, Dienstplanung, Urlaubsplanung, das machen vielfach auch die Führungskräfte vor Ort und sollen sie auch, aber da habe ich oder hat man auch grundsätzlich nochmal einen Blick drauf, um es auch fair zu gestalten. Auch Unterstützung für junge Führungskräfte oder sowas. Mhm. Ansonsten viel Gesprächsführung mit Mitarbeitern, die ein Problem haben oder Redebedarf haben oder Wünsche haben, sei es Versetzung oder Stellenumfang oder ein Konflikt mit einem anderen Mitarbeiter oder all sowas in diese Richtung. Also viele, viele Mitarbeitergespräche und potenzielle Mitarbeitergespräche halt, was halt im Büro ist. Der Controlling-Anteil, sagte ich gerade, ist viel geworden. Also man muss viele Kennzahlen ermitteln heute, sei es intern zur Steuerung, auch zur Besetzungssteuerung oder sowas. Wann kommen die Aufnahmen rein, wie viele Aufnahmen kommen, wie ist wo die Belegung, wie ist wo der Personalbedarf und auch nach außen, also an das INEC, an Institute, die sich immer mehr mit der Krankenhaussteuerung beschäftigen.
Obwohl sie auch zum Teil schon vorgegeben ist durch die Pflegepersonal, Untergrenze, da ist es eigentlich schon vorgegeben, wie sie belegen, also wie sie das Personal einplanen müssen, auch also an der Anzahl, oder nicht?
Ja, genau. Also das ist grundsätzlich auch ein Punkt, diese PPUG, das ist ein riesen Controlling-Aufwand. Ne? Die ganzen Zahlen ermitteln, die müssen nicht zweimal täglich geschickt werden, aber auf zweimal täglich runtergebrochen dann geschickt werden, aufbereitet werden und danach muss das Personal eingesetzt werden. Das geht so natürlich nicht. Ne? Da müsste man prospektiv wissen, wann ist wie wo die Belegung, um da das Personal hinzusetzen. Man müsste Personal frei verschieben, also müsste sagen, diese Woche bist du da, nächste Woche bist du da, morgen bist du da, heute Nachmittag bist du aber hier. Wenn man wirklich auf die Belegung so reagieren wollte, das funktioniert so nicht ganz. Man versucht natürlich trotzdem, die Teams zusammenzuhalten und ich sage das relativ häufig, mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter tatsächlich so viel arbeiten und da arbeiten, wo sie wollen. Mhm. Also sie müssen schon viel arbeiten, ne? Dann sollen sie wenigstens mit den Leuten arbeiten und auch nur so viel arbeiten insgesamt, was jetzt Stellenanteil betrifft oder sowas, wie sie wirklich Lust drauf haben. Mhm. Und danach geht es halt auch, wo die arbeiten.
Ja.
Also wenn ich auf einer Station 4 arbeiten möchte, weil ich gern chirurgisch arbeite, dann kann es im Ausnahmefall immer mal sein, dass er trotzdem versetzt werden muss. Hier ist akuten Ausfall und du musst jetzt mal woanders arbeiten. Das tut mir leid, das machen die Leute auch. Aber so wilde Hin- und Herschieberei, um irgendwelchen abstrusen Pflegepersonaluntergrenzen gerecht zu werden, das ist auch nicht mein Anspruch.
Mhm. Okay. Und dann neben dem ganzen PPUG und Personalgesprächen und also was Sie jetzt bis jetzt gesagt haben, was sind da noch so für Aufgaben, die bei Ihnen auf dem Zettel stehen?
Gut, ein Aufgabenteil ist meine Stelle im Direktorium quasi. Ne? Mhm. Ich vorhin schon mal Pflegedirektor gesagt, also das ist zwar auch nicht fest definiert oder sowas, aber als Pflegedirektor sitzt man eben im Direktorium, also die Krankenhausbetriebsleitung, die dann klassischerweise aus dem Geschäftsführer, dem ärztlichen Direktor und dem Pflegedirektor besteht. Manchmal noch erweitert, wie jetzt bei uns, Referentin Geschäftsführung oder so.
Ja.
Aber da ist dann so dieses strategische Aufgabenfeld, also die Entwicklung des Hauses, Fachrichtungen, Änderungen, also Chefarzteinstellung, wie ändert man da was, wie will man sich bewegen, sollen Herzkatheter ins Haus kommen oder sowas.
Und Sie vertreten da dann halt die Pflege?
Genau, also man berät sich zu dritt tatsächlich, also das letzte Wort hat immer noch der Geschäftsführer, aber man berät sich trotzdem zu dritt und bespricht das und plant das, wie man das machen kann.
Ja.
Also jetzt auch unsere zukünftigen Umbaumaßnahmen oder sowas, da sitzt man dann regelmäßig zusammen und plant das, wie macht es Sinn, wie macht es keinen Sinn.
Mhm. Okay.
Kommissionen und sowas, also Hygienekommissionen, Apothekensitzungen, also formelle Teile, die eben an der Krankenhausbetriebsleitung hängen und da hänge ich dann eben auch immer mit drin.
Mhm.
Das ist mal sinnvoll und mal nicht so sinnvoll.
Ja, und war es das oder sind da noch mehr Aufgaben?
Wir sind ja ein relativ kleines Haus und das, also mir persönlich macht das ja Spaß, aber grundsätzlich ist das nicht so sinnvoll, man ist oft halt Mädchen für alles. Ne? Man wird für jeden Quatsch auch wirklich angerufen, wenn derjenige nicht weiß, wen er anrufen soll oder wenn derjenige gerade im Urlaub ist, also Hygienefachkraft ist im Urlaub oder sowas, dann dann ruf mal in der Pflegedienstleitung an, ob ich oder meine Vertretung oder sowas, dann muss man sich darum kümmern. Wenn der IT-Mensch nicht da ist, dann muss man sich darum kümmern. Und hier ist irgendwie was kaputt oder sowas. Also man ist oft Mädchen für alles, wird für viele Kleinigkeiten angerufen, was auch oftmals Sinn macht, weil ich so schneller vielleicht erledigen kann, als es sich sonst erledigen lassen würde. Was mir auch Spaß macht, weil es dann nicht so eintönig wird.
Ja.
Aber es hält halt voll von der Arbeit ab, die dann sich auf dem Schreibtisch stapelt. Aber das macht schon Spaß, ne?
Okay. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß an Ihrer Arbeit?
Von all den Punkten? Mhm. Also ich mache immer noch gerne, da gehen wir jetzt tatsächlich die ganzen 20 Jahre wieder zurück. Ich mache gerne das Zwischenmenschliche. Also ich unterhalte mich gerne mit den Mitarbeitern und wenn meine Leitung mir eine E-Mail schreibt, ob ich Zeit für ein Besprechungskäffchen habe, dann gucke ich, ob ich es einrichten kann, dann freue ich mich, wenn ich mich da eine Stunde rausnehmen kann und dann redet eben nicht nur ganz objektiv auf die drei Punkte, die gerade brennen, sondern noch ein bisschen mehr. Also kann man auch raushören, was da gerade noch so für Probleme gibt und sowas. Ja. Also das Zwischenmenschliche macht mir Spaß und aber auch diese Controlling-Anteile. Ich bin sehr zahlenaffin, deswegen wollte ich damals in die IT oder sowas. Das macht mir auch Spaß, die Abwechslung macht da einfach. Ne?
Ja.
Sich wirklich dann darauf zu konzentrieren und dann, man kann ja auch aus solchen Sachen spannende Ergebnisse nachher wirklich ziehen. Also man hat zwar ein paar Stunden jetzt auf Zahlen geguckt, aber man hat nachher einen anderen Blick auf die Situation. Also die Abwechslung macht. Beides würde ich nicht nur machen wollen.
Okay, ja, das kann ich verstehen. Und was ist so ein notwendiges Übel? Was nimmt man so mit als Pflegedienstleiter? Oder Sie als Pflegedienstleiter, was macht Ihnen nicht so Spaß?
Ja, diese Pflichttermine wie Kommissionen zum Beispiel, also zum Beispiel Apotheken, Arzneimittelkommission nennt sich offiziell, da sitze ich mit drin, weil ich als Krankenhausbetriebsleiter, als Pflegedirektor da mit drin sitzen muss, aber ich habe da gar nichts zu tun. Ne? Da geht es um die Preisentwicklung und die Mengenentwicklung von Medikamenten und da sitzen die Chefärzte, da hören sich da an, Alternativmedikamente und wie viel kosten die Antibiosen jetzt und sowas. Das ist mal interessant zu hören, aber da sitzt man 2 Stunden bei. Also ich nehme da was draus mit. Mhm. Ich stelle auch mal eine Frage, ob die anderen das jetzt aufhält oder nicht, weil es mich dann interessiert. Aber das ist eigentlich verlorene Zeit, die man sinnvoll aufbringen könnte.
Okay. Und wie würden Sie dann Ihren Führungsstil beschreiben?
Ja, im klassischen Führungsstil wäre das halt ein kooperativer Führungsstil, sage ich jetzt mal so. Mir ist es wichtig, dass die Leute führen, mit denen ich da gerade spreche. Also wenn ich jetzt an meine Führungskräfte denke, Ziel ist immer, dass sie das, was sie da machen, auch selber können. Mhm. Also, für alles, was sie mich anrufen müssen, ist es schlecht. Also wenn sie ein Problem mit Mitarbeiter haben oder ein Problem in ihrem Bereich, das sollen sie alleine lösen können. Mhm. Also ich bin ja auch nicht der Fachmann in dem Bereich. Wenn mich jetzt Leitung der Station 1 anruft und mich was Organisatorisches fragt und da muss ich irgendwie eingreifen, mache ich, hänge ich mich auch rein, aber eigentlich kann sie das viel besser. Die weiß, was da dran hängt, die kennt ihre Leute, die kennt auch ihre Ärzte, die auf Station rumlaufen und ihre Prozesse auf der Station kennt sie ja viel besser.
Ja.
Dort ist dann der Fachmann und die soll das auch regeln können. Von daher, wenn ich irgendwie sowas habe, was ich jetzt vielleicht von oben herab ändern muss in dem Bereich, hole ich mir die Führungskraft dazu, weil die kennt sich ja aus damit.
Also Vertrauen ist bei Ihnen ein großes Stichwort.
Ja, ohne geht es nicht. Ne? Also wenn man sich unterhält und hintenrum wird es aber dann anders weitergetragen oder sowas, dann haben wir ein Problem, so können wir nicht zusammenarbeiten. Muss sich auch jeder einmal von mir anhören, wenn er dann Führungskraft wird oder sowas. Also es muss schon, die Vertrauensbasis muss stimmen, sonst funktioniert das am Ende nicht.
Ja, okay, und wie sind Sie dann immer hier? Was haben Sie für Arbeitszeiten? Haben Sie auch Schichtdienst?
Nee, zum Glück nicht. das wäre auch blöd, darauf könnte man sich, glaube ich, schlecht einstellen.
Ja.
Also ich fange morgens immer um kurz nach 7:30 an, also das variiert zwischen 7:30 und 7:45. Hängt jetzt auch damit zusammen, dass mein Sohn morgens in die Schule geht und den muss ich dann fertig machen und das dauert manchmal ein bisschen länger und dann muss er noch einen Corona-Test machen und dann noch frühstückt er ein bisschen länger, deswegen variiert das so um 5 Minuten. Ich habe grundsätzlich Vertrauensarbeitszeit, also ich muss nicht auf die Minute da sein oder auf die Minute gehen oder sowas. Ich stempel auch nicht und ich gehe dann im Prinzip, wenn ich es verantworten kann, dass die Arbeit erledigt ist, so im Großen und Ganzen.
Ja.
Ganz erledigt ist sie nie. Man ist immer ein bisschen länger da und man legt doch immer was auf morgen und auf nächste Woche und sowas. Muss das dann eben priorisieren.
Ja,
und dann bin ich eben bis nachmittags da, was weiß ich, zwischen 16:30 und 18:30 und wenn mal Gesellschafterversammlungen sind, auch mal 23:57 oder so. Also geht auch mal länger,
ja.
Aber das ist so der Kern.
Okay. Und wenn momentan ist so eine Zeit, wo man eher länger da ist, oder ist die Zeit gerade in der Pflege ein bisschen entspannter?
Ja, Pflege total entspannt momentan. da muss man tatsächlich, weil Sie so schön Pflege sagen, differenzieren. Es ist nicht automatisch, wenn es im pflegerischen Bereich stressig ist, auch bei mir stressig und andersrum. Mhm. Das hängt durchaus zusammen, also man merkt das schon. Aber kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, wenn da alle eine Stunde länger machen müssen, mache ich nicht automatisch auch eine Stunde länger.
Ja.
Das unterschiedliche Tätigkeitsfelder. In der Pflege, das war die Frage, glaube ich, ist es gerade total stressig. Wir haben absoluten Fachkräftemangel und es sind doch tatsächlich viele Schwangere in den letzten 12 Monaten dazu gekommen. Corona hatte da anscheinend, naja, lassen wir das. jedenfalls haben wir pflegerischen Fachkräftemangel, das merkt man in allen Bereichen. Mhm. Und das merke ich natürlich auch in meinem Arbeitsfeld.
Ja.
Ansonsten gehe ich momentan nicht nach 8 nach Hause, ist jetzt also normal, sag ich mal.
Ja. Was beschäftigt Sie denn aktuell? Also was für Themen sind denn gerade bei Ihnen groß?
Ja, also Fachkräftemangel tatsächlich ist, ich weiß nicht, ob man sowas nach außen sagen sollte, aber wir haben tatsächlich einige Leasingkräfte momentan im Einsatz, weil wir Fachkräftemangel haben, uns fehlen Fachkräfte und man kann die Leute auch nicht in Anführungszeichen verheizen und sagen, da müsst ihr jetzt alleine oder zu zweit klarkommen, sondern muss man extern unterstützen. Ich persönlich bin da kein Fan von, also Leute, die ins Leasing gehen, das ist ein bisschen Rosinenpicken tatsächlich. Und ich bin kein Fan davon, viel mit Leasing aufzustockern, aber manchmal geht es eben nicht anders und gerade ist so eine Phase und da ist viel organisatorischer Aufwand, formeller und organisatorischer Aufwand.
Mhm.
Und was dann nebenher natürlich im Vordergrund steht, ist eigentlich die Nachbesetzung wieder mit frischem Personal. Ausbildungsorganisation stellen wir ja gerade um, das ist anspruchsvoll und wir haben ja gerade auch so ein Projekt, wie wir vielleicht wieder mehr Personal anwerben können mit dem einen oder anderen.
Genau, davon können wir ja ruhig erzählen, weil wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht ist, ist auch schon unsere Kampagne online.
Das ist gut.
Genau, also
nicht, dass ich dann schon 40 bin oder sowas, dann müssen wir das nochmal korrigieren.
Nein, das sollte noch nicht so sein. erzählen Sie doch mal kurz, was wir denn jetzt machen, damit wir Pflegekräfte kriegen und wieder mehr mit eigenem Personal arbeiten können.
Ja, also abgesehen von diesen ganzen soften Möglichkeiten, die man so hat, also ich vorhin schon mal sagte, dass die Mitarbeiter möglichst da arbeiten, wo sie wollen, so viele arbeiten, wie sie wollen, dass man den Fortweiterbildung ermöglicht, möglichst viel, es geht nicht alles, was jeder will, aber das meiste geht tatsächlich schon, viele wollen auch leider nicht so, brauchen wir eben mehr Fachkräfte, ganz platt, also wir brauchen wieder mehr ausgelernte Leute, die hier die Patientenversorgung mitgestalten. Und gerade zur Zeit sind ja die Energiekosten in die Höhe gestiegen, unter anderem auch die Spritkosten.
Mhm.
Und wir haben eine ganze Menge Mitarbeiter, die relativ weit entfernt wohnen und hier wirklich täglich ordentlich Kilometer machen, hin und zurück.
Mhm.
Und wir haben uns eben überlegt, ob man da nicht was machen kann. Und da werden wir demnächst einen Fahrtkostenzuschuss fast für die Pflege am Bett, also für unsere peripheren Stationen, für die Intensivstationen, für die Notaufnahme umsetzen, die dann täglich einen gewissen Betrag oder einen pauschalen Betrag, ich will die ganze Rechnung jetzt nicht hier runterreden, einen pauschalen Betrag an Fahrtkostenzuschuss erhalten, was eben diese Spritkostenerhöhung wieder abpuffern soll. Und
genau,
wir wünschen uns dann auch tatsächlich Bewerbungen vielleicht aus Nachbarstädten, wo die Leute nicht mehr so ganz so zufrieden sind, aber wegen dem Fahrtweg doch sich scheuen zu wechseln und wollen diese Hemmschwelle mal so nehmen.
Ja.
Und das Ganze natürlich auch für unsere Mitarbeiter, sonst wäre es ja unfair. Und da...
Genau, die haben ihn ja auch schon zum ersten Mal bekommen. Also da ist es ja jetzt schon ausgezahlt.
Das Höchste ist da, glaube ich, knapp 265 Euro, was eine Mitarbeiterin da netto im Monat bekommt an Fahrtkostenzuschuss. Natürlich, die fährt auch eine Ecke, ne? Die wohnt nicht um die Ecke. Das ist jetzt das Maximum, aber das lohnt dann schon mal und das entschädigt doch so ein bisschen für den weiten Fahrtweg.
Genau, das denke ich auch. Und wenn man dann jetzt zum Vorstellungsgespräch zu Ihnen kommt, sollte man sich dafür entschieden haben, sich das Haus mal genauer anzugucken. Was sollte man mitbringen oder auf was sollte man sich vorbereiten, wenn man bei Ihnen sitzt?
Für den Termin selbst, also anderthalb Stunden Zeit, weil die nehme ich mir auch immer, die blocke ich mir immer fest für ein Vorstellungsgespräch.
Mhm.
Die Vorbereitung auf das Haus, also wäre schon nett, wenn die wissen, was hier auf sie zukommt und was sie gerne machen würden.
So,
also man hat auch mal wen, die wissen nur, dass wir ein Krankenhaus sind und wir wollen mal im Krankenhaus arbeiten.
Mhm.
Ist okay, kann man auch rauskitzeln und kann man gemeinsam drauf gucken. Aber wenn derjenige weiß, was was für ihn ist und was nicht und ob es das überhaupt bei uns geht, das ist schon von Vorteil. Ansonsten, wie gesagt, ich nehme mir eigentlich die Zeit für ein längeres Gespräch und gebe auch relativ viele Infos, was wir hier haben, was wir können, auch wo wir hinwollen. Also tatsächlich so Umbaupläne zeige ich auch immer mal kurz, dass die Leute wissen, hier geht's weiter. Mhm. Die ändern sich noch 12 Mal, bis wir fertig sind, aber dass die Tendenz einfach klar ist. Und wie kann das hier mal aussehen? Wir gehen immer in den Bereich, für den sich interessiert wird, wenn das denn feststeht. Und wir gehen immer einmal durchs Haus, dass sie alles mal gesehen haben. Das kann sich alles kein Mensch merken, was ich denen da erzähle und was ich denen da zeige. Aber man kriegt schon mal einen Eindruck.
Und dann können die direkt anfangen oder macht man da noch eine Hospitation?
Genau, also ist auch keiner, der das nicht möchte. Ich empfehle immer ganz dringend und möchte es auch eigentlich haben, einen Hospitationstag. Kann auch nur ein halber sein, aber die potenziellen Kollegen wollen ja auch wissen, mit wem arbeite ich später. Und vielleicht bin ich ja der einzig Nette im ganzen Krankenhaus und auf der Station arbeiten nur Idioten und das passt gar nicht. Ja. Deswegen sollen die doch mal da hingehen, sich das angucken, auch einen ersten Eindruck vom Team und von den Kollegen bekommen. Und andersrum genauso. Also das Team will ja auch wissen, wer kommt da und passt das irgendwie so halbwegs. Ja. Unabhängig vom Tätigkeitsfeld. Das kennen viele, wenn die aus einem anderen Krankenhaus von der Inneren kommen, dann ist das doch irgendwie das Gleiche. Dann guckt man nur, wie viel Dokumentation ist hier digital und auf dem Papier und wie neu sind die Toiletten oder nicht. Mhm. Aber für alle anderen ist ja schon interessant zu sehen, wie läuft das hier.
Ja. Und dann kommt dann auch eine Stationsleitung schon zum Vorstellungsgespräch dazu oder erst, wenn Sie dann dahin gehen, stellen Sie das vor oder...
Ganz selten habe ich eine Leitung im Gespräch dazu, weil die Bewerbung ganz selten auch nur so konkret ist, ich möchte da und da arbeiten. Meist bewirbt man sich vielleicht noch so grob für die Fachrichtung, aber da haben wir ja auch verschiedene Stationen. Mhm. Also führe ich meistens das Gespräch alleine und die Hospitation wird aber immer so terminiert, dass dann die Stationsleitung vor Ort ist, die abholen kann, die sich dann auch länger unterhalten können.
Okay.
Also zum Beispiel im OP ist es so, wenn sich jemand auf ein OP bewirbt, dann versuche ich die Stationsleitung zum Gespräch dazu zu holen. Mhm. Das klappt auch nicht immer. Liegt daran, dass ich den Bewerbern immer so 6-7 Terminvorschläge mache, wann die zum Gespräch kommen können. Einfach damit sie sich das aussuchen können, ein bisschen timen können. Die arbeiten ja meist auch noch. Ja. Und gerade dann müsste es natürlich mit der Stationsleitung passen. Das kriegt man meistens nicht so hin. Aber auf jeden Fall wird die Stationsleitung oder die Abteilungsleitung, wie auch immer hinzugezogen dann.
Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt alleine komme oder wenn ich jetzt mich erstmal alleine bewerbe, aber dann eigentlich denke, oh, ich habe ja noch einen Lieblingskollegen eigentlich da, wo ich jetzt gerade arbeite, den würde ich gerne mitbringen. Ist das momentan auch ein Problem oder geht das?
Ja, Sie können mitbringen, wen Sie wollen. Ihre Mutter vielleicht nicht mitbringen, die lasse ich meistens draußen. Man hat ja schon mal minderjährige Bewerber gerade für Ausbildung oder sowas oder auch mal einen Volljährigen, da kommt die Mutter mit. Mhm. Die lasse ich draußen sitzen. Es ist schön, dass sie da sind und die kann auch später nochmal dazukommen, wenn sie eine Frage hat oder sowas. Aber grundsätzlich, weil Sie gerade so schön alleine gesagt haben, führe ich das Gespräch mit denjenigen alleine. Mhm. Gehört auch zum Erwachsenwerden dann dazu. Aber sonst Kollegen können Sie gerne mitbringen. Wir können auch dann gerne im ersten Schritt zu dritt sprechen. Der Kollege kann dabei bleiben. Wenn ich das alles erzähle, was hier so Sache ist, dann muss ich das auch nicht zweimal erzählen. Aber ich würde dann auch Sie und den Kollegen nochmal getrennt sprechen und einfach nochmal so ein bisschen auf die persönlichen Wünsche und Vorstellungen eingehen. Ja, das ist vielleicht nochmal anders, als wenn da jemand beisitzt. Das sind ja nicht immer unbedingt beste Freundinnen, die eine Stunde später einen Sekt zusammen trinken, sondern sind vielleicht auch nur Kollegen oder sowas. Aber mitbringen können Sie, wen Sie wollen. Ich freue mich immer.
Sehr gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir so ein bisschen Ihren Aufgabenbereich ganz gut dargestellt oder fehlt Ihnen noch irgendwas, was Sie noch unbedingt erzählen wollen zu Ihrem Aufgabenbereich?
Was ich den ganzen Tag mache? Tja, alles, was so anfällt. Ja. Also es ist viel, viel Geschäft auf Zuruf. Ne? Also man plant sich auch den Tag so schön und dann liegen da 4 Termine drin und irgendwie sind die Lücken dazwischen ganz schnell mit Alltag gefüllt oder so.
Ja.
Das ist sehr bunt auf jeden Fall, also abwechslungsreich.
Okay. Dann würde ich jetzt mal wieder auf Sie zu sprechen kommen. Haben Sie denn noch Pläne für die Zukunft? Weil man, also jetzt in Ihren letzten 20 Jahren hat man ja schon gemerkt, dass Sie immer schön die Karriereleiter hochgeklettert sind. Soll es dann noch höher gehen? Und haben Sie zum Beispiel vor, mal ein Krankenhaus zu leiten oder eine Heimleitung? Oder was sind so Ihre Wünsche für die Zukunft?
Ja, dann muss ich auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Seit ich hier bin, seit 6 Jahren. Nach 2 Jahren habe ich mich gelangweilt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe dann noch ein Fernstudium nebenher gemacht. Berufsbegleitend hätte ich dann nicht hingekriegt, dann wäre ich wieder zu viele Wochen weg gewesen. Mhm. Habe ein Fernstudium an der Fernuni gemacht, das reine Online-Geschichte, also mit Webcam und sowas, wie das heutzutage ist und mit Skripten. Ein MBA in Business Management gemacht, so um mich potenziell vorzubereiten, weil Sie es gerade auch so schön gesagt haben, ein Krankenhaus zu leiten. Also diese Geschäftsführungsinhalte, die man da benötigt, die hat das dann schon mal vermittelt. Gar nicht aber ganz konkret, um jetzt oder dann dies oder das zu machen, sondern um mich breiter aufzustellen einfach. Was man hat, hat man. Was man kann, kann man. Das hilft einem auch im jetzigen Job natürlich. Konkrete Ziele in die Richtung habe ich nicht. Ich bin erstmal gerade noch hier, wo ich bin. Wir haben auch immer noch eine spannende Phase vor uns mit den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Also total interessant, und das wird sich ja leider noch ein paar Jahre ziehen. Das heißt, leider ist der Lauf der Dinge, das ist ja normal. Genau. Da habe ich auch nichts dagegen, dann erstmal so weiterzumachen wie bisher.
Und das mit
Heimleitung übrigens wäre nichts für mich. Ich werde nicht in den langzeitstationären Sektor gehen. Sie haben nicht gefragt und ich sage jetzt auch nicht, warum. Also wäre auch schwer zu nennen, aber das ist eher...
Ja, das ist auf jeden Fall
nicht so meins.
Nicht erzielt.
Nein.
Okay. Gut, dann würde ich, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Dann will ich noch einmal fragen, wieso sollte man denn nun nach Ihrer Meinung nach als Pflegekraft für Sie oder beziehungsweise für das St. Bernhard Hospital arbeiten wollen?
Ah, für mich muss hier gar keiner arbeiten. höchstens meine Stellvertretung manchmal. Aber grundsätzlich im St. Bernhard Hospital natürlich. Klingt jetzt platt und steht wahrscheinlich auch überall, steht auch in den Leitsätzen, aber ich finde das familiäre Miteinander hier ganz nett. Also ich komme aus einem kleinen katholischen Haus ursprünglich und bin auch bewusst wieder in ein kleines katholisches Haus, weil ich das Miteinander mag. Also jeder kennt hier jeden. Man unterhält sich genauso mit einer Reinigungskraft wie mit einem Chefarzt. Das mag vielleicht nicht jeder. Also in den Unikliniken oder in den großen städtischen Kliniken ist das ein bisschen anders. Jeder wie er mag. Ich mag das so. Ich habe das lieber, man kann halt mal eben schnacken. Man kann vieles auf einem kleinen Dienstweg klären. Das ist nicht immer so gut. Manchmal sind so standardisierte Prozesse besser, wenn das so da und da und dahin läuft, aber das hemmt auch oft. Also ich mag es lieber so miteinander. Das funktioniert hier ganz gut. Und das würde ich auch hervorheben wollen. Und ansonsten bieten wir halt natürlich keine tiefen Spezialisierungen an, die große Anbieter haben. Das muss man sich bewusst sein. Aber dafür sind wir hier, wie wir sind, recht breit aufgestellt. Also es haben so kleine Grund- und Regelhäuser auch an sich, weil dann halt auch alles dahin kommt und alles wird auch erstmal anbehandelt und man kann ganz viel sehen. Aber immer, wenn es tiefer geht, also große Verbrennungen oder große gefäßchirurgische Operationen oder sowas haben wir hier nicht, werden wir auch nie haben. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Auf jeden Fall, wir sind breit aufgestellt, machen aber natürlich nicht alles. Man kann hier viel sehen und man kann sich hier auch entwickeln. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man sich dann nicht mehr entwickeln kann, weil man was ganz Spezielles und was ganz Großes haben will.
Zum Beispiel einen Pflegedienstleiterposten.
Ja, davon gibt es hier nicht mehr so ganz viele. kann ich auch nicht empfehlen. aber es ist schon nett hier.
Ja.
Ja.
Gut, okay. Dann würde ich jetzt noch zwei Klischees mit Ihnen aufklären wollen oder zwei Vorurteile, die ich mitgebracht habe.
Ich bin heterosexuell.
Ach so. Okay, dann haben wir einen schon weg. Ne? Dann habe ich immer noch zwei. das erste ist, der ärztliche Direktor ist dem Pflegedienst leider übergeordnet. Das habe ich jetzt mal so genommen, weil es ja auch immer oft heißt, wenn ein Patient sagt manchmal so, ja, ich hätte jetzt gerne noch den Arzt gesprochen, so nach dem Motto, der ist ja der Pflegekraft übergeordnet. Und so will ich es jetzt einfach auch mal auf Ihre Position sehen. Eigentlich haben Sie das eben schon beantwortet, dass Sie ja nicht auf einer Ebene sind im Direktorium, aber vielleicht sagen Sie es nochmal selber, wie ist da der Stand?
Ja, genau. Ich kenne das auch so als Klischee nicht. Natürlich, also man sagt ja so schön Gott in Weiß, ne? Das ist natürlich auch ganz individuell, aber es gibt halt Ärzte, die denken schon, sie wären was Besseres und hätten das Sagen in allen Bereichen. So. Nicht vom ärztlichen Direktor gesprochen, sondern grundsätzlich. Ja. Und daher rührt das auch, wenn ein Patient da eine Diskussion mit einer Pflegekraft hat und dann sagt er, jetzt will ich einen Arzt sprechen. Das ist genau wie zu Hause, wenn Mama Nein sagt, frage ich Papa. So wird das dann auch gemacht, unabhängig vom Geschlecht. Die Ärzte haben grundsätzlich, sind sie auch dem Pflegepersonal weisungsbefugt in medizinisch-ärztlichen Dingen, ne? Also Therapiehoheit sowieso oder auch Diagnostik oder sowas. Aber grundsätzlich hat die Pflege ihre eigene Profession, ihren eigenen Einsatzgebiet und hat da auch das Sagen. Mhm. Kann man genauso auf Augenhöhe mit dem ärztlichen Dienst drüber sprechen, wie andersrum auch. Also die Pflege nimmt auch ganz viel Einfluss auf den ärztlichen Dienst, also Aufgaben des ärztlichen Dienstes, was Diagnostik und Therapie betrifft. So, mhm. Hat da nicht das Sagen, ist nicht weisungsbefugt, unterstützt da nur, gibt Tipps, weil sie es oftmals auch aus der Erfahrung anders kennen, anders wissen vielleicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also der ärztliche Direktor ist fast nie dem Pflegedirektor irgendwie weisungsbefugt, auch da Diagnostik und Therapie, ne, wenn es da um Fragen am Patienten geht. Ansonsten kennt man das aus Reha-Kliniken oder sowas. Mhm. Die sind meist ärztlich gesteuert, auch von der Geschäftsführung her schon.
Ach so.
Da läuft das dann so. Aber grundsätzlich mit dem ärztlichen Direktor arbeite ich auf einer Ebene und auch auf Augenhöhe und so verstehen wir uns auch.
Ja.
So wie die Chefärzte auf Augenhöhe mit Abteilungsleitungen in den Bereichen arbeiten oder so.
Okay. Mhm, gut, dann nehmen wir mal das zweite Klischee. Das wäre, eine Pflegedienstleitung weiß nicht, was die Pflegekräfte in den einzelnen Bereichen den ganzen Tag machen. Weil früher war es ja auch nochmal ganz anders. Zum Beispiel, die ganze Dokumentation hat sich verändert.
Ja, früher hatten wir auch einen Kaiser.
Ja.
Ein Stück weit stimmt das natürlich. Also zum einen ist das erstmal natürlich individuell abhängig. Mhm. Also ob ich jetzt weiß oder ob das jemand in einem anderen Haus weiß. Also ganz kurzes Beispiel nur. Meine Frau hat in der Geno lange gearbeitet und den Pflegedirektor nie gesehen und die Pflegedienstleitung, die für das Haus zuständig war, bei der Einstellung und bei der Kündigung, die kennen die Abteilung ja quasi gar nicht. Mhm. Ich kenne sie ein bisschen besser, ich lauf halt viel durchs Haus, ich bin nicht jeden Tag in jeder Abteilung, wird manchmal gewünscht, kann ich nicht leisten, aber ich sehe, wie dort gewuselt wird und was da abgeht und ich kenne die meisten Tätigkeitsfelder natürlich auch. Die Dokumentation hat sich geändert, jetzt tatsächlich nicht so, seit ich da war. Die wird höchstens digitaler ein bisschen seitdem, da sind wir aber noch nicht ganz so weit hier. Ansonsten waren die Inhalte damals mit der Gesundheits- und Krankenpflege schon ähnlich, wie dokumentiert werden muss. Ich habe auch viele Nachtdienste damals gemacht, also ich kenne das grundsätzlich. Was Mehrwert ist das Anspruchsdenken und die Erwartungen der Patienten und Angehörigen tatsächlich. Mhm. Das ist mir bewusst, das kenne ich so direkt nicht mehr, weiß ich aber. Es gibt aber Bereiche, da kenne ich mich nicht aus. Ne? Also zum Beispiel im OP. Mhm. Ich bin mal im OP mitgelaufen, 2 Tage vor x Jahren. Mhm. Das Geschäft kenne ich nicht.
Mhm.
Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie die das genau heißen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Dasselbe im Steri. Ich verstehe den Prozess, ne? So helle bin ich. Mhm. Aber die ganze tägliche Arbeit oder sowas, die kenne ich nur ganz schwer. Ne? Dafür habe ich dann die Führungskräfte vor Ort. Denen muss man auch vertrauen. Ne? Wenn die OP-Leitung mir sagt, hier ist das jetzt so und so und das geht so nicht aus dem und dem Grund und wir brauchen dies und das, dann hinterfrage ich das nochmal, damit ich es verstehe.
Mhm.
Aber grundsätzlich vertraue ich dann schon, dass das korrekt so ist und so muss man dann auch zusammenarbeiten. Also ich kenne nicht alle Bereiche im Krankenhaus so detailliert.
Okay, gut. Super, dann vielen Dank, dann war's das. Dann sind wir jetzt am Ende.
Ja, gerne.
Sehr
vielen
schön.
Dank, tat ja gar nicht weh.
Nee, ne? schön, dass Sie uns, dass Sie Ihren Berufsalltag mit uns geteilt haben. Ich finde, das war wieder eine sehr spannende Folge und beende die hiermit. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und die nächste Folge ist mit einem externen Gast aus Hannover, also seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder reinhört und bleibt gesund und bis bald.
Wiedersehen.